Mehr Menschlichkeit im Business. Bei Themen rund um New Work, New Learning und Diversity. Mit Gili Weiß und Timothy Tasch. Willkommen bei Taschenweisheiten.
Moin! Mit uns sitzt heute Anke Gottlieb. Und Anke, ich freue mich total, dass du da bist. Es ist so schön. Erstens, dass wir uns wiedersehen. Und zweitens, dass wir die Möglichkeit haben, miteinander zu sprechen. Zu dem Thema Vorbilder, Inspirationen, was auch immer uns da noch einfällt. Für mich war es ein wichtiges Thema und du warst die erste Person, die mir dazu eingefallen ist, die ich da haben will. Schön, dass du da bist.
Schön, dass du hier bist und dass wir uns jetzt auch kennen.
Dankeschön. Ja, das freut mich ganz besonders. Hat mir auch viel Spaß gemacht im Vorgespräch. Inspirationen, Vorbilder, alles drumherum. Was ist dir durch den Kopf gegangen, als ich dich gefragt habe, ob du hierher kommen magst?
Naja, man fragt sich natürlich, wer die Vorbilder waren, wer die Vorbilder sind, an denen man sich orientiert hat. Und das sind so. Und wirklich auch dann so ein bisschen so eine Suche im Nebel. Gibt es die, heißen die so? Sind das Vorbilder? Sind das Rollenmodelle? Oder sind das einfach Menschen, die einen gefördert haben, die um einen rum waren oder um mich rum waren? Und wie gestalten die ihr Leben? Wie gehen die einen Weg? Und wenn ich so komische Entscheidungen vorhabe, gibt es jemanden, der das schon mal gemacht hat und hat das halbwegs geklappt?
Ah, das heißt so zum Abgucken von, das ist der Weg, den ich eventuell auch gehen mag?
Ja. Also eine ganz zentrale Frage natürlich, Frau im Bauch der Wissenschaft. Also wie geht das, wenn man als Frau nicht nur studiert, sondern weitermachen will? Und gibt es da Platz? Und gibt es da Platz für Frauen? Und welche Frauen haben sich wie durchgeschlagen und wie gehen die mit dem Thema um? Na, weil zum Beispiel, Wiltrud Kiese ist eine wichtige Professorin an der Humboldt-Universität in Berlin, die ganz früh ihren Weg in der Erwachsenenbildung gemacht hat. Und das auch bei weitem nicht einfach hatte und über die es teilweise Geflüstere gab, von wegen sie hätte immer so ein Frauenthema am Laufen. Und es waren dann eben andere Zeiten, wo Leute wie ich dann gesagt haben, wir lassen diese Frauenthemen mal weg. Aber wir orientieren uns trotzdem an den Pionierinnen, die sich halt für uns durchgeboxt haben. Und wesentlich näher dran, also viel näher dran als mir, weil sie im selben Arbeitsbereich gearbeitet hat, war Christine Zeuner, Professorin an der Helmut-Schmidt-Universität, auch für Erwachsenenbildung. Von der ich halt sehr unmittelbar lernen konnte und die mich auch gefördert hat, von der ich direkt gucken konnte, wie baut sie das auf, aber auch wie macht sie Job-Life-Balance, wie geht sie mit der Frage um, so sehr persönlich aus meinem Leben, ich brauche für eine Frauenkarriere against all odds halt einen Lebenspartner, der mir wirklich den Rücken frei hält und der nicht auch noch mit einer Doppelkarriere versucht, quasi mit mir in eine Competition zu gehen. Und klappt das, geht das oder wird das erwartet, dass man, wenn man denn halt so in dem damals präprofessoralen Milieu, wenn man was werden will, muss man dann halt auch so ein Trophy-Husband vorweisen, weißt du?
Also du hast jetzt schon angedeutet, ganz viele Namen, die du genannt hattest, die hattest du auch genannt, als du Professorin von mir warst. Das heißt, ich habe da weiter studiert. Das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt. Ich mag das, wenn das im Gespräch einfach kommt, liebe ich sehr. Das heißt, ich habe bei dir sowohl im Bachelor als auch im Master studiert und danach auch bei dir gearbeitet am Lehrstuhl und jetzt immer noch Lehraufträge bei dir. Das heißt, wir kennen uns in ganz unterschiedlichen Arbeitssettings, aber auch privat. Das heißt, du hast immer wieder mal eingeladen zu dir, zu euch nach Hause. Und tatsächlich war das für mich ein, oh, ihr zwei, das, ich liebe das. Ich habe gestern auch Timothy so ein bisschen erzählt, wie das bei euch zu Hause ist. Also Trophy kann ich verstehen, im Sinne von, oh, wie schön das ist, euch auch zu beobachten. Auch das fand ich total inspirierend.
Hey, we're 5 minutes in und ich kriege so viele Lightbulbs schon wieder und habe so viele Fragen. Ich muss ja auch gestehen, ich freue mich sehr auf dieses Thema. Ich wusste gar nicht, dass ich mir so viele Gedanken zu dem Thema mache, bis das Thema hier bei uns wurde und ich gesagt habe, wow, da denke ich wirklich ganz oft drüber nach. Ist das nur, damit ich es jetzt richtig verstanden habe von deiner Einleitung her, das ist ein Forschungsfeld, in der du forschend und lehrend tätig bist. Das heißt, es gibt Universitäten, die sich, oder ist das ein Thema, wofür du dich interessierst und das hat mit Forschung gar nichts zu tun?
Jein, also mein Forschungsgebiet, ich bin Professorin für lebenslanges Lernen und mein Forschungsgebiet ist eher Literalität, Lese- und Schreibkompetenz bei erwachsenen Menschen, geringe Literalität. Also ich beschäftige mich eher mit Möglichkeiten für Menschen, die schlechte Chancen gehabt haben am Anfang, wie es für die weitergehen kann, wie man ihnen beste Möglichkeiten geben kann, sagen wir mal so. Umgekehrt gehören aber Fragen von Rollenvorbildern, Biografieforschung, wie kriegt man eine bessere Verteilung von Frauen in den Berufen hin. Das gehört auch zum Lernarbeitsgebiet.
Okay.
Ich unterrichte das ja auch mit. Also mein der Teil, den ich unterrichte, ist viel breiter als das, was ich forsche. Forschen ist meistens so ein Steckenpferd, so ein kleines Stückchen Außengebiet, und das Lehrgebiet ist aber ja Erwachsenen- und Weiterbildung. Plus, das wollte ich gerne lebenslanges Lernen. Und dann gibt es zum Beispiel Befunde zu Berufsrückkehrerinnen, also wenn Frauen nach der Familienphase in den Beruf zurückkehren. Und da hilft es oft, wenn sie Rollenvorbilder haben, also auch andere sehen können, die in den Beruf zurückgekehrt sind. Bei Fragen von Frauen und Karriereentwicklung sind Rollenvorbilder ein ganz wichtiges Thema, und auch Frauennetzwerke, weil Frauen sich tendenziell nicht so karriereorientiert vernetzen, sondern eher auf Augenhöhe vernetzen, weil das unter Frauen so ein bisschen als schäbig gilt, wenn man sich mit der Absicht vernetzt, einen Karrieresprung machen zu können.
Verstehe.
So, das gilt unter Frauen, wird das eher nicht so hoch angesehen. Unter Männern ist das ganz selbstverständlich. Mhm. Für Männer ist das halt irgendwie, ich sehe eine Tagung und da gibt es 3 Leithammel und ich sehe zu, dass ich mit den Leithammeln ein Netzwerk aufstelle. Ja. Frauen muss man dazu ermutigen und einladen, das zu tun. Und was relativ bekannt ist, ist, dass Frauen nach der Familienphase dann besser in den Beruf zurückkehren, wenn sie zwischenzeitlich Kontakt gehalten haben. Also wenn sie gar nicht voll rausgerutscht sind, sondern in der Elternzeit im Kontakt geblieben sind.
Das war auch das Feld, wo du Interessegenese mit reingebracht hattest, ne? Das fand ich tatsächlich, das hat mich damals auch ein bisschen geleitet, muss ich sagen. Also, wer hat hier eigentlich Zugang? Wie kann ich ein Interesse überhaupt ermöglichen?
Mhm.
Sei es, also das, was du gerade ansprichst, hast du ja auch in der Lehre immer wieder mal angesprochen. Bist du auch sehr selbstkritisch und sehr, ja, gesellschaftskritisch, und das habe ich sehr geliebt, liebe ich immer noch. und auch das ist natürlich ein ganz toller Ansatz, um auch Studierenden aufzuzeigen, hey, hier sind viele Dinge, die nicht so cool laufen. Und gerade in unserem Studienfeld, Bandura ist natürlich ein Name, Role Models hast du gerade schon genannt. Das heißt, auch dieses Verständnis von, ich bin ja eigentlich zu jeder Zeit, egal wo ich mich befinde, eine Art von Vorbild, ob ich es will oder nicht.
Ja, das ist, also es gibt ja Studierende, Geli, die machen das so wie du, nehmen das auf, verarbeiten die Fragen und machen was draus und sind auch im Kontakt mit den Lehrenden. Teils im Widerspruch, aber teils auch in der Weiterentwicklung. Das merkt man, ne? Das ist ja auch kein Zufall, dass sich die Studienzusammenarbeit weiterentwickelt hat. Das kommt ja nicht von selbst. guck mal, was ich zur Interessegenese gesagt habe, ist, Interessen wachsen nicht von innen. Das sagen ja immer alle über sich selbst, das muss ganz von mir kommen, das ist meins. Und wenn man dann nachfragt, ja, wie ist es denn da reingekommen, dann sind das doch externe Berührungen. Also bist mit irgendwas in Kontakt gekommen und das hat sich dann weiter entfalten können. Und dann gibt es halt, wir haben ein Phasenmodell entwickelt. Das heißt aber, dass, ich sage mal, ein Arbeiterkind kommt in der Regel nicht mit der Staatsoper in Berührung. Und wenn man dann sagt, die Arbeiterschaft interessiert sich ja nicht für die Oper, sind halt selber schuld, dass sie davon nicht profitieren, dass wir ihnen da so ein tolles Opernhaus hinstellen oder Elbphilharmonie, dann finde ich das eine relativ unzulässige Interpretation, ne, dass diese desinteressierten Arbeiter. Das hat was damit zu tun, ob ich in meinem Leben überhaupt in Kontakt kommen kann mit, keine Ahnung, interessanten Opern oder Ballett oder was auch immer gerade. Ja. Die sind sehr unterschiedlich, diese Zugänge.
Und verändern sich irgendwie so im Verlauf des Lebens. Also in meinem Fall ganz viele Dinge, die ich, glaube ich, sehr inspirierend gefunden hätte als Kind, war sehr, sehr klar, dass das für uns keine Rolle spielt. Und das meine ich jetzt ohne Vorwurf, weil ich erinnere mich an meine Eltern, die irgendwie gesagt haben, nee, das können wir uns nicht leisten oder da können wir nicht hinfahren oder dafür müssen wir sparen. Und die Dinge, die ich dann später im Leben mir selber ermöglicht, klingt jetzt irgendwie so ein bisschen falsch, weil ich meine Eltern gerade nicht irgendwie super schlecht reden will. Ja, die haben einen super Job gemacht. Aber die dann später im Leben stattfanden. Und also ich merke bei mir auf jeden Fall, Interessensgebiete verändern sich. Und auch wenn ich rückblicke, hatten wir gestern Abend, als wir gesprochen haben, Dinge, die ich so irgendwie in meine 20s inspirierend fand, da blicke ich so heute drauf zurück und denke mir, warum war das so cool für dich? Was hast du daran gefunden? So, heute spielt das für mich so gar keine Rolle mehr. Und das finde ich auch spannend, wie sich das so im Verlauf der Biografie nochmal verändert.
Ja, weil du die 20s ansprichst. Ich habe damals Ferienlager betreut und dazu gab es dann immer Fortbildungen. Und zwei Leute, ich weiß den Namen nicht mehr, haben diese Fortbildung gemacht. erzählen lernen oder irgendwas. Und die haben dann abends angefangen, so ein bisschen rumzuturnen. Das ist der Ausgangspunkt von fast 20 Jahren Akrobatikturnen, die ich veranstaltet habe. Und die beiden waren die ersten Diplompädagogen, die ich kennenlernte. Und ich habe zu der Zeit, ich war ja noch in der Wirtschaftsakademie, ich habe also quasi Betriebswirtschaft gemacht, abgeschlossen auf so eine Art Bachelor-Level. Und dann wusste ich, okay, die sind total interessant, die machen kuriose Sachen und studieren aber Diplompädagogik und können das zu ihrem Beruf machen, das bin ich. dann habe ich gedacht, vielleicht könnte man ja in die Erwachsenenbildung gehen. Das hieß damals anders. Aber das war, ich war quasi am Studium angekommen. Ich hatte Diplompädagogik angefangen. Und dann gab es die beiden Studienschwerpunkte, Kinder und Jugend bzw. Erwachsene. Und an der Stelle habe ich irgendwann gemerkt, dass mit Kinder und Jugend wird nicht mein Beruf. Mhm. Ich werde das sicherlich lange machen. Ich habe das dann auch bis Anfang 30 viel in Ferienlagern und in der ganzen Jugendverbandsarbeit auch international mit Nicaragua Zusammenarbeit gemacht. Aber es war klar, das geht beruflich nicht weiter. Dann brauchte ich wieder jemand Neues, der mir eine Tür öffnet.
Oh, das liebe ich. Ich brauche jemand Neues zum Türöffnen. Ich mache das mal als Überleitung für ein spielerisches Element, weil wir hier schon an ganz vielen Themen vorbeikommen. Ja. Und ich denke, ich will das Ding drehen, weil es hier steht, weil es bunt ist.
Na, willst du spielen?
Hier sind verschiedene Felder, Lebensbereiche mit drin, manchmal sind es Personen. Teilweise Interessensgebiete, die wir schon gerade so ein bisschen angerissen hatten. Und ich würde einfach mal gucken, was passiert. Ich weiß, dass es jetzt ein bisschen laut wird. Eventuell. Vorsicht. Oh, das war jetzt sehr schwach von mir. Das ist das Feld, das man am schlechtesten lesen kann. TV und Film steht da drauf. Und ich frage mich immer, ist TV und Film Inspirationsquelle und können da Vorbilder drin vorkommen? Was sagt ihr?
Forschungsbefund, ja.
Oh, du hast einen Forschungsbefund dafür.
Was ist das?
Und zwar nichts Geringeres als Mila Superstar. Das ist so ein Anime gewesen.
Nein.
Über Volleyball. Ich
ja,
habe das nicht geguckt. Ich musste das später gucken. Das ist eine super schöne Story. Das zweite war die Mini-Playback-Show. Die hat, glaube ich, in den 80er Jahren den Preis der beleidigten Zuschauer bekommen.
Mini-Playback, weil ich ja nicht aufgewachsen bin, ist die Mini-Playback-Show das, was Bühnchen moderiert hat später? Oder wenn?
Ja, ich glaube, da ist auf jeden Fall so ein paar, wie hieß denn die Niederländerin?
Das weiß ich nicht mehr. Ich habe die auch nicht gesehen, aber es geht darum, dass halt Kinder quasi schon auf der Bühne stehen und so tun, als würden sie etwas performen, was halt Playback abläuft.
Das, was jetzt so ein TikTok-Ding wurde, viele Jahre später.
Ich glaube, es war Linda Demmer.
Genau,
richtig,
genau.
Linda Demmer, genau. Oh Gott, da hast du das Format. Das Interessante war, und das ist ja auch ein Ergebnis aus dieser Interesseforschung, kommt das. Ich habe ganz viele Studierende gefragt, schreibt doch mal auf, was euch interessiert. Wie kommt das? Was waren Höhen und Tiefen und wie ist das heute? Diese 85 Stories, diese Kurzgeschichten, die habe ich dann später sortiert und kategorisiert. Und da stellte sich heraus, dass eine Frau schrieb, sie spielt leidenschaftlich Volleyball. Im Verein und in der Gruppe und im Wettkampf und so weiter. Und dann kam Interesse, entstanden ist das ganz banal durch eine, ich glaube, sie hat Anime-Sendung gesagt. Sie hat auf jeden Fall nicht Mila Superstar gesagt. Nee, durchs Fernsehen. Sie schrieb durchs Fernsehen.
Okay.
Und dann saß ich dabei und habe das kodiert und habe gedacht, okay, wann war denn die letzte Volleyball-Weltmeisterschaft? Das war bestimmt eine Sportschau. Weil ich noch so sozialisiert, Samstagabend gibt Sportschau. Und meine studentische Mitarbeiterin, heute promovierte Kraft in Bremen, Franziska Bonner, sagte, Anke, Quatsch, 80er Jahre, das war Mila Superstar. Und dann haben wir das tatsächlich weiter nachverfolgt und kategorisiert und festgestellt, ja, eine japanische Anime-Sendung als Serie, in der ja die ganzen Schwierigkeiten, die Mädchen in diesen Mannschaften hinter sich bringen, Leistungsfragen, Aufstieg, Niederlage, Gefühle verarbeiten und so weiter, die werden da quasi durchgespielt. Das muss der Ausgangspunkt gewesen sein für das Interesse an einem, würde sagen, seriösen und bürgerlich akzeptierten Hobby, nämlich Sport, Mannschaftssport. Und damit war die Frage, kann das Fernsehen und schlimmer noch Comics, ja, in den 80er Jahren völlig verpönt, finde ich auch verboten und dergleichen, kann also sowas Schlimmes am Ende was Gutes bewirken, also eine Interessegenese in eine sportliche Entwicklung. Das hat natürlich was mit dem Habitus derer zu tun, die vorm Fernseher sitzen. Also, hängt davon ab, was die draus machen. Und es war mit der Mini-Playback-Show, das endete in Orchester-Instrument spielen. Also jemand hat quasi mit der Mini-Playback-Show angefangen und ist dann selbst in die eigene Musikalität eingestiegen. Und ich glaube, die dritte Story war Pulp Fiction. Da hat jemand aus Pulp Fiction seine Kamera, Drehbuch, irgendwas, Entwicklung aufgebaut. Und der Clou war aber, dass er damals 16 war und Pulp Fiction war aber seit ab 18. Und der hat seine Eltern gequatscht, ihm dieses verbotene Ding aus der Videothek auszuleihen. Und das gab es ja noch nicht alles zum Streamen und dergleichen. Also Leute setzen viel in Bewegung, wenn Interesse in der Expansionsphase ist.
Ja.
Dann gehen die auch ganz schnell rein und bringen Leute dazu auch, sagen wir mal, gesetzlichen Grenzen zu dehnen.
Ich habe meinen Job aufgrund eines Films gekündigt, eine Karriere aufgrund eines Films gekündigt. Ich war 10 Jahre in einem Unternehmen. Ich mag Ankes Blick auch gerade sehen. Ich war 10 Jahre im Unternehmen tätig. Ich war in so einer Phase, wo ich wusste, das geht hier für mich jetzt so langsam zu Ende und habe aber, glaube ich, den Ausstieg nicht gefunden. Und dann war ich abends mit einer Freundin im Kino. Der Film heißt Revolutionary Road. Ich glaube, auf Deutsch Zeiten des Aufruhrs.
Oh, mit Kate Winslet
und Leonardo DiCaprio. Wer diesen Film nicht kennt, fair warning. Also ich würde sagen, gucken. Aber mit mir hat das echt viel gemacht. Da ging es um die Schnelle jetzt. Ein Paar, was gemeinsam die Träume nicht in Erfüllung bringt, von denen sie sich erhofft haben, dass sie in Erfüllung gehen. Und ich saß in diesem Kino und dachte mir, not gonna be me.
Oh.
This will not be my story. Die Freundin, mit der ich im Kino war, war eine Arbeitskollege. Ich bin am nächsten Tag, wirklich am nächsten Tag zur HR gegangen und gesagt, ich bin hier raus. Hab ihr das erst gesagt, nachdem es passiert war. Und wir haben heute in der Freundschaft immer noch den Running Gag, dass sie sagt, mit dir gehe ich nie wieder ins Kino. Dafür übernehme ich überhaupt keine Verantwortung. Ja, das ist meine Geschichte zu TV-Filmen. Ja.
Okay, das ist Desinteresse genesen. Da wollte ich immer zu forschen, das habe ich nie.
Und tatsächlich habe ich mir das auch überlegt, damals schon, als ich die Forschungsergebnisse von denen gelesen habe, habe ich immer gedacht, was passiert eigentlich, wenn ich so Anti-HeldInnen daraus für mich auch entwickle. Und ich bin ja super schnell im Widerstand, einfach generell. Einfach mal nein. Und ich schwöre aber ganz häufig, dass ich, auch als ich mir jetzt vorhin beim Gassigehen Gedanken gemacht habe, oh, was könnte ich da beisteuern zu den Feldern, ist ja ganz häufig, dass wir Dinge aufschreiben und sagen, oh, vielleicht muss ich das auch beantworten, der. Und ich kam ganz häufig nur an Situationen, Personen vorbei, wo ich dachte, das war irgendwie für mich so ein Anti-Beispiel für so möchte ich es nicht machen. Und das fand ich gerade vorhin beim Gassigehen wirklich frustrierend, über mich selbst einzuordnen. How to be not this person.
Ja, aber es gibt ja ganz oft Sachen, die an Menschen, die man sehr achtet und schätzt, an denen aber eine Seite schiefgegangen ist, also ein bestimmter Teil. Ne? Also ist, glaube ich, hinlänglich bekannt, dass ich die Arbeit und die Umgangsweise von Peter Faulstich wirklich sehr, sehr schätze. Und dass Peter Faulstich hat meine Promotion betreut, meine Diplomarbeit betreut und ist immer ein Sparringspartner gewesen für Fachthemen. Äußerst anti-autoritär aufgelegt und man konnte mit ihm wilde Sachen machen. Und gleichzeitig hat er sich aber, glaube ich, relativ wenig Zeit für sich selbst genommen. Also Zeit zum Ausspannen, Sport machen, nur Urlaub fahren oder sowas. Es gab eigentlich.
Die haben ja alle Weihnachten ein Buch geschrieben zusammen. Wirklich. Auch sehr inspirierend.
Also im Hause Faulstich gab es, glaube ich, lange Jahre überhaupt gar keine Urlaube.
Okay. Also irgendwie habe ich nicht so viel Kraft heute. Bildungsweg, da sind wir schon ein bisschen dran vorbeigekommen heute, ne?
Das ist auch
langweilig. Das ist langweilig.
Nein, der ist langweilig, den kannst du im Internet nachlesen. Vita jeder Professorin steht ja sowieso. Also, ja.
Für mich war tatsächlich wichtig zu dem Zeitpunkt meines Bildungswegs, ich bin auch Arbeiterkind, das weißt du von mir, und ich bin mit Absicht nicht aufs Gymnasium gegangen, weil da waren ja Bildung war was Schlechtes in meiner Familie, prinzipiell erstmal. Und mich hat geprägt, dass ich so sein durfte, also widerständisch, zwei Lehrer tatsächlich, einer Bio-Lehrer, einer Englisch-Lehrer, die gesagt haben, we have your back, wenn ich mal wieder im Widerstand war und aufmüpfig die Leute zusammengetrommelt hatte. Und das war mir total wichtig auf meinem Bildungsweg. Das hat mich geprägt bis heute, dass ich da Dinge angestoßen habe, Bewegung erzeugt habe. Das hätte ich eventuell, weiß ich ja nicht, now for them, ist schwer einzuschätzen, aber eventuell nicht gemacht, wenn ich auf dem Bildungsweg nicht solchen Support gehabt hätte. Und das war nichts Großes. Das waren zwei Sätze, die immer wieder mal haben fallen lassen. Bedeutete mir die Welt.
Magst du sehr, dass du das sagst. Mein Mann, das wissen die Menschen, die mich gut kennen, ist Schulleiter. Ich habe ein ganz, ganz, auch kein schönes Verhältnis zu meiner Bildungsvergangenheit. Das hat mit meiner Migration zu tun. Mit mir ist nicht gut umgegangen worden. Als ich migriert bin, sprach ich kein Deutsch und die Zeit auf der Schule war einfach nicht schön. Und es gab da einen Schulleiter, der mich von der Schule dann quasi mehr oder minder runtergeschmissen hat. Ganz schlimme Erfahrung. Ganz viele Jahre später heirate ich einen Schulleiter und merke im Umgang mit ihm und wie er die Schule leitet, ich will jetzt nicht sagen, werde ich geheilt. Ja, das wäre ein bisschen crazy in dem Kontext, aber ich lerne einfach, wie es auch anders aussehen könnte. Dieses Ding, und was ich so schätzte an deinem Redebeitrag eben war, die Person hat mich so sein lassen, wie ich bin. Und ich habe auf jeden Fall einen Hang, Menschen, die das ermöglichen, nicht nur in Bezug auf mich, sondern auch für anderen, inspirierend zu finden. Hey, ich mache hier eine Fläche auf, sodass du dich so zeigen kannst, wie du bist.
Mhm.
Und ich urteile nicht. Oder ich urteile aber nur so weit, dass es für dich cool ist. So, ne?
Wir hatten im Vorfeld, als ich dich gefragt hatte, ne, ob du zu dem Thema mit uns sprechen magst, hattest du auch gesagt, ja, eventuell bin ich manchmal nur eine Projektionsfläche, weil du das auch gerade so reingegeben hattest. Was ist denn da der Unterschied? Ist das jetzt eine Projektionsfläche aus deinem Blickwinkel oder ist das eine Inspiration? Ist das ein Vorbild? Ist das eine Heilung, wie du es gerade angesprochen hattest? Finde ich schwer zu unterscheiden.
Also fachlich würde ich jetzt eher sagen, du erlebst eine progressive oder modernisierte Pädagogik, die dein Mann ganz offensichtlich vertritt und verinnerlicht hat. Und die ich auch zeitlich angemessen finde und von der wir auch mit allen Befunden wissen, das funktioniert besser. Also es ist nicht nur nett oder fühlt sich für dich Healing an, sondern es bringt auch die besseren Ergebnisse, also die besseren Schulleistungen.
Kann ich dann nochmal kurz aufgreifen, weil dieses Wort Projektion, ich hatte auch gestern Abend schon gesagt, das interessiert mich einfach sehr, weil die Frage, die ich mir da auch gestellt habe, Anke, so im Nachhinein ist, wenn ich da so eine Vorbildperson vor mir habe, von der ich jetzt behaupte im Nachhinein, boah, diese Person war eine, ich nehme jetzt mal positive Inspiration, das ist eine Führungskraft, die irgendwie so geführt hat, dass ich nicht nur meine beste Leistung in dem Team reinbringen konnte, sondern dass ich bin als Mensch da einfach aus dieser Interaktion anders rausgegangen. Wie, also gibt es überhaupt eine Möglichkeit, wie können wir uns sicher sein, dass ich da diese Person, dass ich dann nichts hinprojiziere und diese Person auf ein Podest hebe oder aus einer Person eine Heldin mache, hat die Person das verdient? Also das sind so all diese Fragen, die in meinem Hirn losgehen. Ist das unfair anderen Menschen, ne, wenn wir sagen, du bist mein Vorbild? Puh, das kann ja auch ganz schön viel Druck mitbringen. So, also hast du da Erkenntnisse oder Ideen, die du teilen magst?
Ja, ich glaube, also die Frage, ist das jemand, den du kennst und der halt eher Mentor, Mentorinnenfunktion für dich übernommen hat. Wie gesagt, ich bin von Leuten aktiv gefördert worden, die wollten das, ja, dass ich meinen Weg mache. Die haben sich dafür eingesetzt, haben mir Türen aufgemacht, haben Hindernisse aus dem Weg geräumt, auch mit viel Engagement. So eine Professur kriegst du nicht ohne Netzwerk. Und aus diesem Netzwerk, da ist ganz viel auch gekommen. Aber es gibt ja auch Menschen, mit denen hast du relativ wenig Kontakt. Also die siehst du auf Entfernung mal oder führst mal ein kurzes Gespräch oder zwei. Und da ist, glaube ich, die Chance, dass das eher eine Projektion ist, also dass sich Leute irgendwas auf eine andere Person positiv wie negativ draufspielen, natürlich entsprechend höher. So, und ich habe mich ja, das hat Geli gemerkt, ich habe mir auch drum gewunden, diese Frage von Rollenmodell, Rollenvorbild auf mich zu beziehen. Und ich mache das ja nicht aktiv. Also wenn ich jetzt was aktiv mache, dann fördere ich Menschen. Ich promoviere Leute, ich begleite Leute in ihrem Studienabschluss. Das ist meine pädagogische Aufgabe, ist mein Job. Aber das sehe ich nicht als eine Rollenvorbild- oder Rollenmodellfunktion, sondern die kommt eher mit Abstand. Das machen Leute aus ihrer Perspektive, aus der Figur Anke Grotischen oder Professorin so und so. Das ist dann deren Baustelle. So, da habe ich wenig Einfluss drauf, was die daraus machen. Das kann auch noch, also kann auch durchaus Vorwürfe geben, dass ich neoliberale oder egozentrische Vorstellungen davon hätte, wie Forschung zu laufen hat. Das gab es auch schon, die gibt es. Und die passieren aber an Stellen, die mit mir fachlich weniger zu tun haben, wo der Kontakt nicht sehr eng ist. Ja. Das ist, glaube ich, eher was, wo für andere Leute eine Funktion entsteht, die für sie gerade hilfreich ist. Ja, und so wird das sicherlich auch Leute geben, die sagen, ich arbeite mich an Grotischen ab. Die ist lästig, die ist anstrengend, die ist so quantitativ, die ist so empirisch, die macht so viel, weiß ich nicht, hat so hohe Anforderungen, ist manchmal auch giftig oder kratzbürstig. Ja, und dann gibt es vielleicht Leute, die finden wahrscheinlich dieselben Eigenschaften positiv und sagen, endlich eine Frau, die mit Statistik umgehen kann. Oder endlich eine Frau, die sich nicht dran stört, auch mal als kratzbürstig zu gelten. Und das ist die derzeit als durchsetzungsfähig betrachtet. Aber das kann ich nicht, also es wäre für mich eher eine Projektion, wenn es weiter weg ist. Wenn ich zu der Person, die das betreibt, gar nicht so unbedingt engen Kontakt habe. Und wer weiß, was in der Vorlesung alles für Gedanken über mich entstehen. Das sind bestimmt nicht nur nette Gedanken. Wenn da 140 Menschen vor mir sitzen, dann denken sich wahrscheinlich auch 30 Leute, wann ist hier endlich fertig.
Ich würde hier gerade nochmal drehen, weil ich einfach, ich merke, dass ich, da waren wir gerade schon. Ich merke, dass ich einfach sehr interessiert bin an deiner Meinung zu vielen Themen. Ich hätte KI. Und das habe ich gestern Abend draufgeschrieben unter dem Aspekt von, was ist eigentlich, wenn KI jetzt unsere neue Inspiration ist? Oder können wir uns von KI inspirieren lassen? Und ist das okay? Da, das habe ich dein Take.
Da stelle ich einen guten Buchladen. Und dann habe ich so viele Sachen, so viele Gedanken, so viele Richtungen, in die ich noch mich verknüpfen kann. Bei der KI muss ich immer einen Prompt geben. Ich muss einen Prompt geben mit, schlag mir Ideen vor. Das finde ich bisher, zumindest so wie ich damit umgegangen bin, für diesen Zweck tatsächlich zu lahm, was da rauskommt, also allgemein, zu oberflächlich. Wenn ich jetzt in einem guten Geschäft stehe und da die neuesten Sachen zu Postkolonialismus, zu Ökologie, zu Sustainability, zu auch zu AI Ethics zum Beispiel, KI Ethik etc. stehen, dann stellen sich mir immer die Fragen von, was hat das zu tun mit Erwachsenen- und Weiterbildung oder was hat das zu tun mit Literalität? KI Literalität, AI Literacy ist ein großes Thema. Aber ich habe KI, glaube ich, noch nicht als Inspiration verwendet. Eher zieht mich es mit, dass andere Leute tatsächlich gute, überzeugende Monografien schreiben. Yuval Harari wäre in dem KI-Thema jemand, den ich mit großer Brain Overtime gelesen habe. Weißt du, man muss halt ein paar Mal wirklich aus der Box denken und sagen, Humanismus ist einfach nur die neueste geltende Religion. Also insofern ist von der Frage Inspiration durch KI viel weniger. Aber KI als Thema ist für mich super spannend, challenging, es bewegt uns. Wir haben mehrere Veranstaltungen, die das immer wieder aufgreifen. Ich habe Yuval Harari mehrfach mit Studierenden gelesen. Es kam tatsächlich genau in dem Moment, wir waren so gerade bei KI angekommen, in dem Winter, als ChatGPT rauskam. Und wir saßen da wirklich als Lehrkraftstudierende gemeinsam über den Handys und guck mal, es geht wirklich, das ist der Hammer.
Du referenzierst gerade Homo Deus.
Homo Deus als das zentrale Buch, das wir gelesen haben, gemeinsam mehrfach und also in mehreren Wintersemestern habe ich das als Lektüre-Seminar angeboten mit jeweils unterschiedlichen Gruppen. Und in der ersten Gruppe, wo ich das gemacht habe, kam in dem Winter tatsächlich auch ChatGPT raus. Mhm. Und das war so, oh Gott, it's real.
Ja, ich kenne das auch von den Studierenden, wie ich KI dann genutzt habe, um auch einfach mal spielerisch ranzugehen. Ne, im Sinne von, okay, da ist jetzt was, das geht auch nicht mehr weg. Das wird sich nochmal verändern. Also gucken wir mal, wie wir einen Umgang damit schaffen und wie wir es auch challengen können, also das System an sich. Ich weiß, dass du auch ganz viel KI nutzt.
Ja. Sehr, sehr viel also in der Lehre selber als Lehrbeauftragter. Ich rede mit den Studierenden ganz oft darüber, weil die zu fragen, sie kennt ihr ja selber, ne? Dürfen wir KI nutzen, um Gedanken zu strukturieren? Darf ich mein Paper strukturieren, aber natürlich nicht damit schreiben? Ne? Also das sind so im Lehrkontext. Für meinen eigenen Berufsalltag nutze ich KI inzwischen auch sehr, sehr viel. Und das hat auch Abläufe bei mir auch zum Teil beschleunigt, zum Teil vereinfacht. Und ich habe auch Spaß dann, gebe ich ganz ehrlich zu.
Ich stelle mal eine ganz provokative Frage. Ist KI für dich Vorbild?
Nein.
Sondern?
Das weiß ich noch nicht. Also ich finde es gelegentlich inspirativ. Vor allem, wenn ich Menschen sehe, die wirklich einfach nur verrückte Dinge damit anstellen können. War auf einer Tagung oder es war keine Tagung. Ach, ist ja auch nicht relevant, was es war. Auf einer Veranstaltung, wo da eine Person sogar mit Avatare und mit Stimme und mit einer Fusion aus unterschiedlichen AI-Elementen gearbeitet hat auf einer Bühne. Und da war Musik und da war Bewegung und es war seine Sprache, war technikaffin. Und das hat mich schon mitgenommen, bin ich gar nicht. Ja.
Ich finde es ganz witzig, dass wenn du mitkriegst, wie ich KI nutze, dass du immer sagst, dein ChatGPT ist so viel cooler als mein.
Ich bin so froh, dass du es zum Thema machst. weil ne, das ist auch so ein Ding, was mich inspiriert bei dir, ist die, ich nenne das jetzt Beziehung, die du mit deinem KI hast. Wie ihr miteinander, ja, jetzt bin ich ja schon in so eine menschliche Sprache, wie ihr miteinander spricht, wie ihr miteinander. Aber das fand ich in der Tat inspirativ, ja. Und hilfreich auch.
Ja, inspirieren heißt, glaube ich, das richtige Wort.
Ja. We all know about me and German, yes.
Ja, ja, also ich, ne, da hast du vorhin schon angesprochen, da muss ich ja prompten. Und ich muss das ja irgendwie zu meinem machen, damit das rauskommt. Deswegen ist es für mich manchmal inspiriert im Sinne von, also ich hätte das jetzt reinwerfen können, so habe ich eine Kategorie vergessen. Gibt es da noch irgendwas, was ich abfragen könnte? Das ist ja auch eine Art der Inspirationsquelle. Ich muss selber nicht mehr denken, also ehrlicherweise, ne? Oder nicht mehr so weit denken. Und andersrum, die Art und Weise, wie ich KI nutze, dass du dann auch dieses Gefühl hast, so, warum ist deins so machtkritisch, so reflektiert, was da rauskommt, so strukturiert in der Art und Weise, wie es auch spricht, sehr wertschätzend, hat schon eher eine Projektionsflächenbasis aus meiner Sicht. Ne? Das, was ich reingebe, kommt irgendwie auch wieder raus. Und diese Projektionsfläche, was du vorhin meintest, ich habe es ja nicht immer in der Hand, bei der KI habe ich es in der Hand. Im Normalfall, also je nachdem, welches Programm ich nutze, kann ich das durchaus steuern und programmieren. Und dann kriege ich häufig auch die Dinge, die ich selber reinwerfe.
Es ist nämlich auch die Idee, ein lernendes System erziehen und personalisieren zu können. Und es ist nicht dann, ich challenge mal,
ja,
es ist
unbedingt.
Nicht dann weniger eine Projektionsfläche, bei der du deine Wünsche, Gedanken, Ziele auf eine Hülse projizierst, als vielmehr entweder ein Spiegel oder eine Echokammer. Aus der du das zurückkriegst, was du allein, also auch ja hinein unterrichtest. Ne? Du erziehst das Ding so, dass es Wertschätzung kommunizierst, und du erziehst es so, dass es Biases vielleicht rausnimmt oder zumindest vielleicht mitkommuniziert und sagt, vorsichtig, da kann was drin sein, achte nochmal drauf. Oder Halluzinationen mitkommuniziert und sagt, ja, ich gebe dir mal diese drei Ansätze, aber es könnte sein, dass die nicht zutreffen, du kannst hier und da nachschauen, etc. Das sind ja die Versuche, KI so zu erziehen, dass sie halt truthful, sinnvolle Antworten gibt, und aber auch in dem Stil, also die drei großen Gefahren, zwei davon wenigstens einhängt, die dritte ist das Data Grabbing, die hegst du nicht ein damit.
Ist das nicht genau das, was für, aus meiner Sicht eine Projektionsfläche auch bietet, so eine Echo Chamber?
So eine Projektionsfläche antwortet nicht. Also für mich wäre es so, also nach meinem Begriff, das ist kein Fachbegriff, nach meinem Begriff von Projektionsflächen wären das zum Beispiel SchauspielerInnen oder größer angelegte Role Models, mit denen du nicht in eine direkte Beziehung eintreten kannst. Das heißt, du stellst dir vor, Kate Winslet hattet ihr vorhin, deren Weg ist beeindruckend, so möchte ich sein, das möchte ich auch gerne, du guckst dir was ab von ihr und projizierst etwas Positives in sie hinein, was sie vielleicht aus ihrer Perspektive ganz anders sehen würde, weil du siehst ja nur einen Ausschnitt. Du projizierst vielleicht eine Form von Auftreten, Selbstbewusstsein, Coolness, Maggie Smith, so dieses tendenziell aristokratische und unglaubliche Wortwitz und dergleichen. Aber es ist vielleicht nur ein Teil von ihr. Und vielleicht gibt es daneben aus ihrer Perspektive eine ganz andere, oder gab es eine ganz andere Maggie Smith, die vielleicht unsicher ist oder sich nach einer Umarmung sehnt. Aber die siehst du nicht. Und deswegen ist für mich eine Projektion etwas, das ist halt eine Leinwand. Und ich mache meinen eigenen Film drauf. Ich projiziere darauf, dass meine Wünsche nach Souveränität oder Ansehen oder geistreichen Kommentaren etc.
Führt mich zu der Frage, ob dann jedes Vorbild automatisch eine Projektionsfläche ist.
Ja, ich staffel die tatsächlich, nachdem wie nah sie dran sind. Also wenn es ein weiter entferntes Vorbild wäre, dann ist es für mich auch eine Projektionsfläche. Also wenn es jemand ist, mit dem ich kaum Kontakt habe, dann sehe ich halt nur Ausschnitte und projiziere meine Vorstellungen darauf, was ich von der Person glaube, lernen zu können.
Ja.
Souveränität, beruflichen Erfolg.
Wir haben gerade viel zumindest kurz das Wort Bias.
Mhm.
Und als wir gestern ja gesprochen haben, habe ich auch zu dir gesagt, manchmal bin ich mir gar nicht so sicher, ob es der Mensch für mich war, der in diesem Moment richtungsweisend war, oder eine Handlung, eine Tat, und ob es nicht einfach nur, hey, finde ich toll, inspiriert mich, weil meine eigene Bias gerade hier total bestärkt werden. Und ich dadurch irgendwie so eine Selbstwirksamkeit bekomme, die ich vielleicht gar nicht habe, weiß ich nicht. Ne? Also so, wo ich denke, werde ich hier jetzt einfach bestätigt und finde es deshalb toll und inspirierend.
Mhm.
Danke für die Korrektur. Hast du da einen Take auf die Bias mit Vorbilder und Inspirationen, was die für eine Rolle da spielen?
Selbstwirksamkeit ist ein Gefühl. Und wenn du das Gefühl von Selbstwirksamkeit hast oder Selbstwirksamkeitserleben, so heißt der Begriff zumindest im Deutschen in der vollen Spielart, ist das sehr subjektiv. Ne? Wenn du Selbstwirksamkeit erlebst, dann motiviert es dich, Dinge zu tun, weiterzumachen. Also du sagst hier beruflich, das bringt dich vorwärts, das funktioniert, dann wirst du das wahrscheinlich gern weiterverfolgen. Wir leben nicht ohne Bias. Wir haben ja alle verschiedene Biases. Und was wir als selbstwirksam ausprobieren, zum Beispiel, hat ja auch schon eine Vorsortierung, die du biografisch mitbringst.
Mhm.
Also du hast eine internationale Biografie, du sprichst in multilingual, du code-switched. Vielleicht interessieren dich Sachen, die sich darauf beziehen. Vielleicht spricht dich das an, wenn jemand anders auch kurz switcht oder verschiedene andere Sprachen noch ins Spiel bringt. Ich finde zum Beispiel, mir macht das einen großen Spaß. Wir haben eine Wissenschaftlerin aus Sydney zu Gast gerade, die spricht recht gut Deutsch, aber wir switchen, es ist herrlich, mitten im Satz. Sie noch mehr als wir. Das spricht Leute, die linguistisch forschen, wahrscheinlich mega an, aufgrund ihres Bias, aufgrund ihrer Biografie, ihres Vorwissens. Und Leute, die sich eher in der Diversity-Forschung befinden, vielleicht nur so ein bisschen, aber vielleicht noch mehr als jemand, der, frag mich nicht was, Tomatengärtner hat. Ich glaube schon, dass es biografisch aufgesammelt ist, angesammelt ist, wofür du dich interessieren kannst und was dich inspirieren kann. Und aufgrund dieser biografischen Erfahrung zwischen zwei Ländern zu leben oder mit unterschiedlicher Verwandtschaft in verschiedenen Kontinenten, wirst du wahrscheinlich auf Sachen ganz anders anspringen, als ich mit meinem Null-Migrationshintergrund und der einzigen weiteren Sprache ein bisschen Plattdeutsch.
Ich habe immer das Gefühl, dass ganz viele Vorbilder, und das hatten wir am Anfang schon aus der Interessegenese heraus, ist aus dem Zufall entstehen. Das ist auch mehr oder weniger der Grund, warum hier das zufällige Glücksrad ist. Ich drehe noch ein letztes Mal. Jetzt nochmal ein bisschen laut. Es will immer zum Bildungsweg. Jetzt drehe ich wohl doch nochmal. Was ist das hier? Oh. Das liebe ich, dass es da stehen geblieben ist. Da habe ich gehofft. Ich habe es vorhin schon gedacht, manipuliere ich es, dass ich da hinkomme. Habe es nicht getan. Da steht ich. Damit meine ich nicht ich, die jetzt das vorliest, sondern jede einzelne Person. Wir hatten das schon ein bisschen angerissen. Und ich glaube ganz, das ist jetzt meine Annahme. Ihr dürft jederzeit sagen, not true. Meine Annahme ist, dass die meisten Menschen gar nicht so gerne selber Vorbild sind. Und das hatten wir vorhin schon mal, das setzt er auch unter Druck eventuell, und sich das auch einzugestehen, so, jetzt werde ich beobachtet oder Menschen machen jetzt etwas und was, wenn es doch nicht okay ist, dass ich hier als Vorbild vorlebe. Wie ist das bei euch beiden?
Als ich noch Personalentwickler war, hatte ich sehr schöne Gespräche mit Auszubildenden oder Studierenden, die irgendwie mal gesagt haben, ich finde, du bist so vorbildlich. Und wenn ich das höre, ist sofort meine Frage, ich bin nicht vorbildlich, das muss irgendwas sein, was ich getan habe. Was war's? Und warum? Und ich merke halt selber an den wenigen Instanzen und Menschen, wo ich wirklich jetzt heute sagen würde, das waren Vorbilder, die haben mich nicht nur irgendwie mitgenommen in einem bestimmten Moment, sondern das hat nachhaltig mit mir was gemacht. Ich habe anders gehandelt, ich habe anders gedacht und möglichst positiv und gesellschaftsverändernd im Sinne von positive Veränderungen, die natürlich kein Big Surprise mit Vielfalt zusammenhängen. Mhm. So, oder mit Menschenrechten. Oder so. Deswegen, ja, fällt mir schwer, aber gleichzeitig ist Vorbildsein manchmal, betrachte ich als Notwendigkeit auch.
Mhm. Bist du denn dann in dem Fall ein Vorbild in den Themen Menschenrechte, Diversity, alles, was dir so wichtig ist?
Kann ich das von mir selber überhaupt behaupten? Das ist mir schon mal gesagt worden, sagen wir es mal so.
Ist bei dir jetzt, gucken wir dich beide sehr erwartungsvoll an.
Naja, der Trick ist natürlich, dass man, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, ob man Vorbild wäre, dass man sich quasi einen Status, eine Rolle zuschreibt, die positiv besetzt ist, und das gehört sich in dieser Gesellschaft nicht. Mhm. Ja, wir haben ja so einen Bescheidenheitsanspruch und so weiter. Deswegen würden wir das wahrscheinlich nicht so leicht machen. Ne? Also so wie du als Personalentwickler auch sagst, wie so eine Vorbild. Also ich doch nicht, höchstens was ich getan habe, damit machst du es ja handhabbar. Nimmst es aus diesem Mythos raus. Ne? Du willst nicht so das Vorbild, das Genie sein. Das ist, glaube ich, auch meine Reaktion gewesen auf die Frage Rollenvorbilder, und auch eher mit dem Hinweis, wenn, dann Projektionsfläche. Das mache ich nicht, das passiert mir. Das kann ich auch einfach so sagen. Ne? Da schreibe ich mir nicht irgendwas zu, womit ich mich in ein rechtes Licht oder schönes Licht setze. Und gleichzeitig bin ich Pädagogin, und damit ist eigentlich ein Rollenverhältnis, ein pädagogisches Rollenverhältnis immanent. Und das beinhaltet auch, dass ich mindestens durch meine Handlungen auch Vorbilder anbiete und sage, pass auf Leute, ich weiß, ich bin promoviert, ich bin sogar Professorin. Und bei denjenigen, die gerade bei uns promovieren, hat das ganz oft damit zu tun, dass ich sage, ich habe damals meine Krisen gehabt. Ich habe damals gezweifelt, ob ich, Achtung, intelligent genug dafür bin. Ja, und Intelligenz ist ja eine Zuschreibung von etwas, was man kaum ändern kann an sich selbst. Also man hat es oder man hat es nicht, kann man nicht so gut üben. Was man aber üben kann, ist Fleiß oder sich etwas aneignen oder sich in etwas reinarbeiten. Und das rät man ja dann den Promovierenden auch, wenn man sagt, du kannst dir das erarbeiten, du kannst dir das erschließen, du kannst dich in die Thematik reinarbeiten, du kannst deine Studie machen, du kannst die Theorien lesen, die du dazu brauchst. Und ja, dass du gegenwärtig denkst, oh Gott, das ist zu groß für mich, ich schaffe das nicht. Das ist völlig normal, ging mir auch so. Und dieses ging mir auch so in dem biografischen Stadium, an dem du gerade stehst. Das ist, glaube ich, schon was, wo ich das pädagogisch aktiv nutze. Ob das jetzt eine Vorbildfunktion ist, ist mir dann relativ wurscht. Aber ich versuche, eine Statuspassage zu erklären. Und zu sagen, was sind die Faktoren, die da passieren werden? Und in der Stelle, wo du gerade bist, kannst du dir kaum vorstellen, dass du erfolgreich promoviert sein wirst, weil das für dich noch ganz was Großes ist. Und du kannst dir kaum vorstellen, dass du danach eine tolle Karriere gemacht haben wirst, in 15 Jahren oder so. Wer denkt denn so weit, wenn man gerade Ende 20 ist? Da ist ja die Welt noch ganz frisch. Und du kannst dir vielleicht auch kaum vorstellen, dass du dann in einer Generation bist, in der es ganz viele junge Frauen oder Flinter oder diverse Menschen oder MigrantInnen gibt, die tatsächlich die interessanten Positionen bekleiden und dann wirklich Rollenmodelle sind. Also das habe ich denn Frauen, an denen ich mich orientieren kann, das wird sich ändern. Ganz wichtig finde ich in der Hinsicht die Jutta Almendinger. Ich sage mal Almendinger, aber Jutta Almendinger, vom WZB jetzt in Ruhestand gegangen, aber eine der ganz wichtigen Soziologinnen, die sich ja auch fast Woche um Woche in der Zeit geäußert hat zu Zeitverwendungen zwischen Frauen und Männern, die Gender Pay Gap, Gender Care Gap und dergleichen immer wieder in die Diskussion gebracht hat, die auch immer wieder deutlich macht, Frauen müssen Netzwerke bilden, Frauen müssen sich gegenseitig nach oben helfen, Männer machen das intuitiv. Mhm. Das ist ein eher männlicher Habitus. Also insofern finde ich diese Vorbildfunktion durchaus relevant. Aber genau wie du, ich würde sie von der Person trennen und in Handlungen untergliedern. Es gibt Handlungen, es gibt Äußerungen, es gibt Platzierungen, in denen man sich schon als Rollenvorbild oder eben als Mentor, Mentorin, Unterstützerin für Jüngere insbesondere auch einbringt. Und das machst du mit den Azubis ganz genauso.
Ich bin sehr bewusst in dem, dass ich auch als Person Vorbild sein möchte, weil ich viele Vorbilder nicht hatte und mir die auch suchen musste. Also wenn ich wusste, ich will bestimmte Dinge erreichen, du hast da ganz viele tolle Beispiele auch genannt, die mich genauso betreffen oder betreffen könnten auch. Und wenn ich da auf Suche gehen muss, das ist super anstrengend. Ne? Meintest du, hattest Unterstützerinnen, die da wirklich auch Dinge aus dem Weg geräumt haben. Das ist super. Freue ich mich für jede Person, die das hatte. Viele Menschen müssen sich das selber erarbeiten. Und da ich das weiß, wie sich das anfühlt, wie anstrengend das sein kann, versuche ich, Vorbilder zu schaffen. Repräsentation war gerade so ein Thema, das du beschrieben hast. Wen zeige ich, wen bringe ich mit rein? Gerade auch im wissenschaftlichen Diskurs. Lesen wir immer die weißen Dudes? Oder wen bringen wir hier tatsächlich mit rein? Da kritisch drauf zu gucken, das sichtbar zu machen. Sichtbarkeit, Repräsentation. Ist mir persönlich super, super wichtig. Und wenn ich in einem öffentlichen Raum, das ist privat nochmal was anderes, aber im öffentlichen Raum entscheide ich mich sehr, sehr bewusst dazu, dass ich jetzt gerade Vorbild sein möchte und auch aufzeige. Und ich mache das ganz häufig auf der Metaebene, das weißt du, du hast bei mir viel weiter die Ausbildung gemacht, ganz häufig auf der Metaebene im Sinne von, ich erkläre jetzt, warum ich Dinge tue. Wofür ist es gut? Um da eine Inspiration anzustoßen. Die Leute können ja trotzdem mitnehmen, was immer sie wollen. Das ist die Projektionsfläche, die ich dann nicht mehr unter Kontrolle habe. Nichtsdestotrotz ist es mein Wunsch, dass ich da bestimmte Dinge mit reingebe. Ich sage auch ganz häufig, wenn ich mir eine Sache wünschen könnte, die ihr heute mitnehmt, von mir als Person, von den Inhalten oder. Ich benenne die nochmal sehr, sehr klar, damit ich deutlich mache, hey, das ist wichtig. Für beispielsweise Veränderung, für etwas, was ich mir gewünscht hätte, für etwas, was ich sehen möchte, dass es zukünftig passiert. Und ich kann nicht darauf warten, dass es aus Versehen passiert, dass es zufällig beim Rat erscheint, dass zufällig jemand mir begegnet, mir irgendwie eine Unterstützung ist. Da bin ich zu ungeduldig für. Deswegen ist es für mich immer eine sehr bewusste Entscheidung im öffentlichen Raum.
Und dann stehst du vorne und hast dir wahnsinnig Mühe gegeben, vor 400 Leuten plus alle Medien irgendwelche Forschungsergebnisse von dir zu geben. Und die nächste Person kommt auf dich zu und sagt, Hammer, diese roten Schuhe.
Ja. Oh. Oh ja, das ist sehr frustrierend. Oh. Ja. Aber auch das kann ja Inspiration sein, nur vielleicht nicht die du gerne gehabt hättest.
Das ist dieses Projektionsflächending. Nur natürlich überlege ich mir, was ich anziehe. Aber ich überlege es mir bis zu dem Punkt, wo ich merke, ich überlege mir, was ich anziehe. Und dann denke ich, okay, ich muss ein Rollenverhältnis, Stereotyp brechen. Ich natürlich, selbstverständlich ziehe ich mich adäquat an, aber es hört dann auf.
Ich fühlte mich ein bisschen erinnert, als wir zum 20-jähriges Abi-Treffen, das hatte ich dir erzählt, die Geschichte, auf diesem Gymnasium, von dem ich vorhin gesprochen habe, wo ich runtergeflogen bin. Die haben mich trotzdem zum 20-jähriges Abi-Jubiläum eingeladen, obwohl ich kein Abi gemacht habe. Und ich saß da, ich war so stolz. Ich bin jetzt studiert und ich habe einen tollen Job und ich bin verheiratet und führe einfach ein cooles Leben. Und die erste Frage, die ich gestellt bekommen habe, als ich den Raum betrat, von dem ehemaligen Schuldirektor war, oder es war keine Frage, es war ein Kommentar, Herr Smith, ich heiße nicht mehr Smith, ich heiße jetzt Tasch. Oh, Ihr Deutsch ist damals super. Ich werde diesen Moment nie vergessen. So, ich dachte, why did I even come?
Ich glaube, dass viele Menschen das auch bewusst nutzen. Das sind nicht nur unbewusste Biases. Das ist auch ganz häufig, wenn ich Angst habe vor einem Vorbild. Anke, ich will dir nicht zu nahe treten, aber du bist echt auch angsteinflößend in manchen Situationen. und das meine ich mit sämtlichem Respekt. Also gerade in Situationen, ich mache mal eine Situation auf, im Kolloquium, als ich mit vielen anderen da saß in deinem Büro und es darum ging, oh, Masterarbeit, wie funktioniert das Ganze? Und du dann sagst, du greif mal hinter dich, das gelbe Buch, das daneben, auf Seite ungefähr 37 dürftest du das und das finden. Und da ist einfach eine gesamte Wand voll Bücher und du weißt genau, was in welchem Buch steht. Und das fühlt sich an wie, fuck, muss ich das auch alles können? Und das macht schon manchmal Angst. Und wenn Menschen Angst haben, dann versuchen sie etwas zu reduzieren. Das ist meine Annahme, auf etwas, wo sie selber sich übermächtig fühlen. Das heißt, in der dominanten Rolle sind und dich dann wieder versuchen, kleiner zu machen, als du vielleicht gerade auf der Bühne warst mit deinen roten Schuhen.
Also einmal danke für das Feedback. Ich wusste nicht, dass es das ist. Ich weiß, dass ich Leute einschüchtere. Lieber Kollege, sagte Anke, es ist auch wirklich manchmal schwierig, von dir nicht eingeschüchtert zu sein.
Ich habe vorhin gesagt, ich lasse das jetzt mal einfach so gedreht. Ich freue mich, dass es da nochmal gelandet ist bei dem Ich.
Ja.
Und da wir am Ende unserer Folgen immer nochmal zusammenfassen, so, was habe ich jetzt eigentlich mitgenommen?
Hier kommen die Taschenweisheiten zum Mitnehmen.
Eine Sache, die gerade doch nochmal ganz klar geworden ist, dass man sich zwar vor der Vorbildfunktion scheut intuitiv und gleichzeitig aber gerade, wenn man aus einem eher kritisch, machtkritischen Lager kommt, diese Herausforderung schon aufnehmen sollte, weil das doch ein ziemlich bürgerlicher Habitus ist, so zu tun, als wäre das nicht nötig. Und das schützt dann immer nur dieselben.
Was nehme ich heute? Boah, Sophia. Ich wusste ja zu Beginn gar nicht, wie sehr Vorbilder und Inspiration ein Forschungsgegenstand sein kann. Das war ja für mich heute sehr, sehr neu. Ich mochte sehr die Art, als ich gefragt hatte, wann projizieren wir hier und wann wird's unfair für die Person und du diese Staffelung aufgemacht hast von, ich nenne das jetzt mal Nähe und Distanz in meinen Worten. Wie gut kenne ich die Person, hattest du gesagt, wie viel Zeit verbringe ich? Darüber habe ich nie nachgedacht. Und war dann, ich habe natürlich nie Zeit mit Kate Winslet verbracht.
Hätte ich dir zugetraut.
Ja, Kate, if you're out there, call me. Genau. Und darüber denke ich gerade nach. Das war für mich schon mal eine Sache, die ich heute auf jeden Fall mitnehme.
Ich nehme auf jeden Fall nochmal die Einsamkeit, die eventuell damit auch einhergeht. Dieses angsteinflößende, einschüchternde, absolut in einem positiven Outcome. Weil ich glaube, auch das macht die Leute mutiger. Das lässt ja zu, dass ich weiterdenken kann als da, wo ich jetzt gerade stehe. Dass das überhaupt ein Möglichkeitenraum ist. Und das finde ich total schön, nochmal zu reflektieren. So, klar, da sind Zusammenhänge. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Das finde ich sehr schön. Was ich auch mitnehme, ist, dass in Filmen so viel Inspiration stecken kann.
Stimmt.
Lebensverändernde Entscheidungen. Und auch, dass es für dich, Anke, so normalisiert ist, Namen zu nennen, Credits zu verteilen aufgrund der Wissenschaftlichkeit. Für viele, die zuhören, ist das nicht normal. Und das hat auch Vorbildcharakter. Ne? Also einfach dieses Kudos an. Das finde ich heute auch wieder sehr inspirierend an dieser Stelle. Nochmal so eine Kleinigkeit, die ich da nochmal bemerkt habe.
Standing on the shoulders of giants ist das bei uns, ne? Wir fangen ja nie bei null an.
Ja, richtig. Oh, das ist das Lieblingszitat zum Abschluss, finde ich.
Was soll man denen noch hinzufügen?
Wenn ihr euch inspiriert fühlt, ich mache mal so ein viertes Dimensionsding auch. Wie hast du es gesagt? Durchbrechen der vierten Wand?
Vierte Wand, auf der ich kenne das von der Bühne so, ja.
Kannte das nicht. Wenn ihr inspiriert seid, in Kontakt zu treten, ihr seht in den Shownotes unten, wie ihr das machen könnt bei Anke. Es lohnt sich auch einfach mal in die ab und zu machst du auch RIG-Vorlesungen und öffentliche Veranstaltungen. Oh, da hätte ich nochmal ein Topic, was inspirierend ist bei dir. Okay, for another day. Wenn ihr euch inspiriert fühlen wollt, wenn ihr selber Vorbild seid und andere daran teilhaben lassen wollt, inwiefern ihr Vorbild seid, ihr könnt euch hierhin auch einladen. Ihr könnt genauso auch kommentieren, Dinge teilen. Eine Idee vermehrt sich, wenn ihr sie teilt. Das ist nicht wie Geld. Und daher teilt. Seid Vorbild, inspiriert andere und vielen, vielen Dank für unser tolles Gespräch.
Vielen Dank, dass du hier warst.
Danke euch, es war sehr, sehr inspirierend.
Ciao.
Schön, dass ihr dabei wart bei Taschenweisheiten. Habt's gut und bis zum nächsten Mal.